Ein neues Jahr hat begonnen. Euch allen wünsche ich für 2018, dass Gott euch segnet. Mehr nicht, weil das allumfassend ist. Wir haben ja oftmals so die Angewohnheit, Gottes Segen und. Gottes Segen ist umfassend, das reicht. Ich weiß natürlich nicht, wie der Segen konkret bei dir aussieht in die nächsten, wie viel sind es noch, 259 Tage. Ihr werdet Stück für Stück erfahren. Ich darf mit euch heute zusammen über die Jahreslosung nachdenken. Nun sind ja schon einige Tage vergangen, der eine oder andere wird schon mal die Jahreslosung wenigstens gelesen haben. Unter frommen Leuten haben sich ja Losungen ziemlich stabil erhalten. Da gibt es die Herrnhuter Losungen als Impuls für jeden Tag. Es gibt die Jahreslosung, es gibt Wochenlosungen. Ja, Losungen haben so etwas Vereinnahmendes an sich. Und im politischen Bereich sind Losungen ja auch so genauso angedacht, um Meinungen zu beeinflussen. Auch wenn heute die Banner und die Plakate weniger aufgehängt werden. So werden doch Menschen mit Schlagworten beeinflusst. Und Losungen verändern, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, unser Denken und am Ende auch unsere Umwelt. Jetzt hatte ich so gedacht, es gibt gar keine solchen richtigen politischen Schlagwörter mehr. Ich war aber erschrocken, das gab es voriges Jahr. Das Ding hieß Ehe für alle. Und das war so eine politische Kampfansage. Und diese Parole und ihre Folgen, die haben unser Land negativ verändert. Frau Merkel hatte das zwar ganz geschickt eingefädelt und auch politisch dann umgesetzt, nur Gott ändert seine Meinung dazu nicht. Das Wahlergebnis und die Situation auch politisch in der Regierungsbildung, die, denke ich mal, das spricht eine deutliche Sprache an der Stelle. Das ist aber nicht unser Thema heute. Ich wollte nur mal verdeutlichen, wie Worte, die immer wiederholt werden, doch unser Leben prägen. Die Jahreslosung folgt ja in der Praxis eigentlich den Herrnhuter Losungen, geht aber eigentlich zurück auf den Kirchenkampf im Dritten Reich. Und ein Pfarrer aus Württemberg, der Otto Riedmüller, der hatte die Idee, den Parolen der Nazis, den stelle ich Bibelworte entgegen. Und seitdem haben wir diese Jahreslosungen. Bloß mal zum geschichtlichen Hintergrund, wo das herkam. Das ist ja nicht irgendwo aus dem Mittelalter. Und welchen Sinn hat eine Jahreslosung für uns heute? Ganz einfach. Es sollen bestimmten Gedanken uns für ein Jahr aufs Herz legen, dass wir das in den Fokus bekommen und damit unser Leben eben in diese Richtung von Gott geprägt wird. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich ein Jahr oder vielleicht noch darüber hinaus von diesem Bibelwort, das uns für dieses Jahr gegeben ist, geprägt werden. Und prägen hat auch was mit einprägen zu tun. Michael hatte vergangenes Jahr, manche sagen Mitch zu ihm, dass er jetzt nicht so nachdenken müsst. Der Michael hatte voriges Jahr nochmal gesagt, es ist unheimlich wichtig, Bibelworte auswendig zu lernen. Weil uns das prägt. Das ist nochmal so eine freiwillige Anregung und Auffrischung. Jetzt möchte ich die Jahreslosung mit euch aus dem Textzusammenhang heraus eingebettet auch betrachten und lesen, auslegen, damit keine Schieflagen entstehen, damit Bibelworte auch im Sinne des Inspirators dieser Worte verstanden werden. Nun kommt ja unsere Jahreslosung aus der Offenbarung. Und die Offenbarung, das ist ein Buch in der Bibel, die steht nicht unter den Top 10 der Predigtexte. Ich weiß nicht, wer das letzte Jahr überhaupt eine Predigt über die Offenbarung mal gehört hat. Und dennoch, als ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, dieser Text, dieses Kapitel 21 aus der Offenbarung, ist einer der stärksten Texte, den wir im Neuen Testament haben. Und lest das ruhig auch zu Hause nochmal. Ich will das auch, um den Zusammenhang jetzt nicht zu zerreißen, ab Kapitel 21, Vers 1 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde, die waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und jetzt kommt dieser Abschnitt, der uns als Jahreslosung gegeben ist. Ich will den Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, mit diesem Text umzugehen. Möglichkeit Nummer eins wäre, du glaubst nicht zu sehr an die Auferstehung. Dann kannst du diesen Text humanistisch abfeilen und daraus dir ein paar Lebenskrücken basteln. Das ist möglich. Möglichkeit Nummer zwei, du sagst, Texte aus der Offenbarung beschreiben irgendwas Zukünftiges. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und du blätterst um. Möglichkeit Nummer drei wäre, ja, das ist ein zukünftiger Text. Aber trotzdem hat er mir etwas zu sagen. Das ist die Basis für uns heute. Gott spricht zu uns. Und Leute, ich muss euch sagen, wir haben einen lebendigen Gott. Wissen wir doch. So wie die Steffi außerhalb des Kreises. Weiß ich doch alles. Und die anderen wissen es. Kann sein, dass wir es theoretisch wissen. Aber unser Gott ist kein Theoretiker. Gott ist ein schöpferischer Gott. Wir erfahren das auf den ersten Seiten der Bibel. Wie Gott unsere Welt erschafft. Heute sagen wir herstellt. Und zwar aus dem Nichtvorhandenen. Stellt Gott Materie her, gibt Leben, stellt Abläufe fest. Naturgesetze, sagt man heute. Gott schafft am sechsten Tag den Mensch, schafft ihn als Mann und Frau in seinem Bild. Und trotz aller Zerstörung, die der Teufel anrichtet, ist es ein lebendiger Gott, der sich in uns und in Menschen investiert. Gott baut für seine Menschen oder legt für seine Menschen einen Garten an. So investiert sich er. Es geht weiter. Er investiert sich in Noah, er rettet ihn. Er ruft Abraham heraus, schenkt ihm eine Verheißung. So geht es weiter. Und am Ende investiert sich Gott selbst. Er schickt seinen Sohn zu uns auf diese Erde. Er wird als uneheliches Kind einer Magd geboren. Als Flüchtling verbringt er seine ersten Lebensjahre. kommt zurück ins verrufene Nazareth, verdient seinen Lebensunterhalt auf dem Bau, geht als Verachteter seinen Weg, um zu segnen, zu heilen, zu retten. Und für unsere Rebellion hat er am Ende am Kreuz mit seinem Leben bezahlt. Er ist leibhaftig auferstanden. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er ist nicht hier geblieben, er ist aufgefahren in den Himmel. Er besitzt dort eine Würde, die wir nicht erfassen können. Das ist unser Gott. Und am Ende wird Gott wieder schöpferisch tätig. Neuer Himmel, neue Erde. Neues Jerusalem noch obendrauf gelegt. Gott macht alles neu. Und neu bedeutet nicht erneuert, sondern wirklich neu, unbenutzt, heilig, faszinierend. Und dann spricht er, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Gott stellt fest, es ist alles geschehen, es ist alles erfüllt. Ich bin am Ziel. Anfang und Ende. Vielleicht könnten wir auch besser sagen, Beginn und Vollendung. Wir denken als Menschen, wenn etwas zum Abschluss kommt, dann ist gut. Dann können wir zufrieden sein, dann können wir uns zurücklehnen. Wir würden etwas abschließen, Punkt. Mehr geht wirklich nicht. Aber bei Gott ist es anders. Ich will den Durstenden geben. Jetzt ist eine heikle Frage da auch im Text an uns gestellt. Wer ist gemeint? Wir befinden uns ja schon in Gottes neuer Welt. Das Weltgericht ist durch. Die zweite Auferstehung ist geschehen. Zu wem spricht denn Gott jetzt? Das ist ein Einschub. Gott spricht ganz klar zu uns. Zu dir und zu den Menschen, die jetzt leben. Du bist gemeint. Und Gott möchte dir geben. Die Frage ist, hast du Durst? Weil Gott trifft eine Auswahl. Vielleicht nur Fromme, nur Gute, nur solche, die sich anstrengen, nur die, die dann auch dankbar sind, nur an Sünder, alles Fehlanzeige. Gott gibt an Durstige. Er wird nie und nimmer die Satten, die Zufriedenen, die alles haben, mit seinem Lebenswasser zwangsertränken. Es liegt Gott nicht an. Wisst ihr, wer wirklich richtig Durst hat, der hat nur eins im Sinn, Wasser. Es geht so weit, dass Menschen, die kurz vorm Verdursten sind, Wahnvorstellungen bekommen. Und zwar nicht von einem Auto oder von Geld oder von irgendwas Schönen, sondern schlicht nur Wasser, Wasser, Wasser. Und wir sind beschenkt. Gott gibt Durstigen sein Wasser. Und wenn Gott von Lebenswasser spricht, dann ist das nicht das aus dem Wasserhahn oder aus irgendeiner irdischen Quelle. Es kommt aus Gott selbst. Was wird in unseren Tagen nicht alles angeboten und als unverzichtbar angepriesen? Was wird uns alles eingeredet, dass es wichtig sei? Und Menschen fangen auch an, unaufhaltsam danach zu suchen. Man will alles haben, man will immer noch mehr haben. Da geht es um Geld, um Reichtum, Macht, ein Leben ohne Sorgen, religiöse Vielfalt, Selbstfindung, Erfolg, ein leichtes Leben. Am Ende vielleicht Drogen. Manche investieren alles in Schönheit. Und wenn es mit Wellness und Chemie nicht mehr geht, dann muss mit dem Messer nachgeholfen werden. Vergnügen, Sicherheit, Frieden. Und denkt nur nicht, es geht nur um mehr. Es gibt auch Menschen, die finden oder suchen ihre Erfüllung in die andere Richtung. Einfaches Leben, aussteigen aus dem Leistungsdenken. Minimalismus, vegane Lebensweise, alles aufgeben, ins Kloster gehen, Einsiedlertum. Es ist egal, so oder so, du wirst nie ans Ziel kommen. Es bleibt in jedem Menschen diese tiefe Sehnsucht nach wirklicher Erfüllung. Und nichts auf dieser Welt, egal, ob du nach oben strebst oder ob du es ganz einfach willst, das wird dich erfüllen. Es wird diese Leere, dieser Anspruch bleiben. Da ist noch was. Und du wirst den Moment erleben, da sind alle Möglichkeiten erschöpft. Jesus begegnet mal einer Frau in Sychar am Brunnen vor der Stadt. Und dieser Brunnen, das war ein höchst spiritueller und historisch hoch angesehener Ort. Den hatte Jakob gegraben. Das war nicht irgendwas damals. Und Jesus sagt der Frau, solange du hier aus diesem Brunnen schöpfst, selbst wenn der von Jakob ist, wirst du immer wieder Durst haben. Du kommst hier nicht zur Erfüllung. Auch an noch so spirituellen Orten oder Brunnen bekommst du nur Wasser, von dem du wieder trinken musst. Es wird nicht ausreichen. Nur das Wasser, das ich dir gebe, sagt Jesus zu der Frau, das wird deinen Lebensdurst stillen, weil Jesus den Unterschied macht. Und Gott gibt Wasser an Durstige. Ich lade euch ein, lest den Text ruhig nochmal. Die Auswahl trifft Gott. Er sagt, ich gebe. Nicht dem, der am lautesten betet. Nicht dem, der am meisten die Bibel liest. Nicht dem, der der Begabteste ist. Und nicht denen, die zuerst kommen und zuletzt gehen. Auch nicht alle schlecht. Ich will das nicht schlecht reden. Aber wir haben nichts zu bringen und zu erfüllen. Nicht den frommen Profis. Nicht die alles besser wissen. Nicht die Selbstzufriedenen. Gott gibt nur den Durstigen. Und als Jesus am Jakobsbrunnen saß und sich der Frau zuwandte, da sah er ihren Durst. Dieser Durst war die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben und sie war doch so weit weg. Es gab damals sicherlich außer dieser Frau noch eine Unmenge Leute, die Probleme hatten. In Sychar und Umgebung. Männer wie Frauen. Aber Jesus sieht nur den Durst dieser Frau. Das war eben der entscheidende Unterschied. Sie hatte Durst. Und so sieht dich Gott auch, wenn du durstig bist. Solange wir zufrieden sind, solange wir Durst als ein lösbares Problem betrachten, solange wir uns noch von unserer eigenen Cola aufstoßen, da sind wir nicht die Zielgruppe. Solange wir satt sind, solange wir alles haben, solange wir alles selbst regeln wollen, solange wir nicht dürsten, werden wir nichts bekommen. Und was gibt denn nun Gott den Durstigen? Wasser des Lebens. Wasser ist doch Leben, weiß jedes Kind. Ohne Wasser kein Leben. Wissen sogar Leute, die mit Gott nichts am Hut haben. Man sucht sogar auf dem Mars nach Wasser, vielleicht könnte da was sein. Darum geht's nicht. Wasser des Lebens, von dem Gott spricht, das ist persönlich, das ist eine Person. Jesus spricht am Ende zur Frau am Brunnen, ich bin es, der mit ihr redet. Wasser des Lebens, das Gott gibt, kommt nicht aus uns oder aus dieser Welt. Wenn uns Gott beschenkt, dann ist das Leben, was von ihm kommt, von ihm selbst. Gott wird nicht anfangen, an unseren Durstsensoren zu schrauben und uns einreden, du brauchst nichts. Gott kommt und gibt. Und Gott gibt das, was wir wirklich brauchen. nicht das, was uns der Teufel einredet. Er hat seit Menschengedenken nichts anderes gemacht, als Menschen etwas einzureden, sie zu belügen und sie so ins Unglück zu stürzen. Weil er einredet, du musst dich um etwas kümmern. Gott ist genau das Gegenteil. Er sagt nicht, du brauchst das oder jenes, Gott gibt es. Das ist ein Unterschied, ob dir jemand sagt, du musst dich um was kümmern, mach das, mach jenes. Oder ob jemand auf dich zukommt und sagt, ich gebe dir. Und dann nicht irgendwas, was er jedem gibt, sondern Gott gibt dir genau das, was du brauchst. Gott gibt aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst, weil das seine Art ist. Es haben manchmal Leute, die fromm waren, schon das Bild von Gott vermittelt, dass Menschen etwas geben müssen, dass sie sich aufgeben müssen, sich anstrengen, eine Leistung erbringen, irgendwas. Eigentlich schade. Ich lade euch ein, lest in den Evangelien und seht, wie Jesus Menschen begegnet ist. Ihr werdet lesen und merken, er ist immer derjenige, der gibt. Jesus geht in Vorleistung. Er ist es, der etwas schenkt. Mir ist keine Begebenheit bekannt, wo Jesus anders gehandelt hätte. Er geht in Vorleistung. Und warum? Weil Gott so ist. Weil es seine Art ist. Weil Gott umsonst uns beschenkt. Es tut jetzt auch nicht viel zur Sache, ob du schon lang mit Gott im Leben unterwegs bist. Und ob du Sehnsucht nach mehr Leben hast. Oder ob du Gott nicht kennst. Und auch keine Lösung für deine Sehnsucht hat. Gott spricht beide an. Egal, ob du mit Jesus unterwegs bist und deine Beziehung mit ihm etwas eingetrocknet ist. Sozusagen außerhalb des Kreises. Oder ob du noch gar nichts von Gott weißt. Gott gibt den Durstigen. Und wenn dir dein Leben richtig ausgedörrt vorkommt, dann bist du bei Gott am besten Platz, den es gibt. David betet mal im Psalm 22, meine Kraft ist vertrocknet, wie gebrannter Ton, und meine Zunge klebt an meinen Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Wenn du dich so fühlst, dann hast du Durst. Wenn du dieser vertrocknete, ausgebrannte Ton bist, wenn du alle und fertig bist und durstig, dann wirst du von Gott beschenkt. Umsonst. Und das ist nicht alles, dass dir Gott etwas gibt. Lebenswasser. Gott macht aus dir noch was ganz Besonderes. Du wirst Überwinder werden. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das bleibt ja nicht auf einer Stufe stehen, wenn dir Gott etwas schenkt. Wer seinen Durst gestillt bekommen hat, wird weiter beschenkt werden. Das ist eine Kettenreaktion, wenn du dich auf Gott einlässt. Er kommt nie an irgendeinen Mangelpunkt, an irgendein Ende, wo sagt Gott, jetzt ist Schluss und hier ist gut. Gott hat unendlich viel. Weil Jesus dein Leben ausfüllt, da brauchst du dich dann am Ende nicht mehr anpassen. Du brauchst dich nicht fremdsteuern lassen, nicht einschüchtern. Du wirst Freiheit erleben können. In unserer Welt wird Freiheit oftmals so angeboten, dass es am Ende in Knechtschaft wird. Das betrifft nicht nur den Bereich der Drogen, Alkohol und Suchtmittel. Menschen hungern nach Leben, nach Erfüllung, nach Geborgenheit und ernten oftmals Knechtschaft, Misserfolg, Unglück. Gott wird dich zu einem Überwinder machen. Und Überwinder, das sind Menschen, die Energie haben. Und diese Energie, die kommt von Gott. weil er uns beschenkt und gibt. Das erfordert sicher auch konkrete Entscheidungen, keine Frage. Wer überwindet, der hat Kraft. Der tut etwas. Der lässt sich nicht treiben. Ich will vielleicht mal irgendwas zu Ehen sagen, weil sie heute besonders angefochten sind. Während meiner Armeezeit sind wir anfangs, wenn wir Ausgang hatten, in die nächste Kleinstadt gelaufen. Das war Annaburg. Da gab es eine Kneipe mit gefährlichen Angeboten. Ich meine nicht die Bockwurst, das Bier und den Korn. Ich meine die zwei Töchter des Wirts. Und die waren unsagbar hübsch. Tiefer Ausschnitt und Blicke, die mehr sagten, als irgend auf einer Karte kam. Und es gab dann bei mir den Entschluss, diesen Einladungen nicht nachzugeben. Mit meinem Freund, dem Gerd, haben wir dann die Sache, der schätzte das genauso ein, dass das nicht gut gehen würde. Und dort haben wir uns abgeseilt. Es erfordert bewusste Entscheidungen. Das kannst du nicht aus dir heraus, das muss dir Gott schenken. Du wirst Überwinder. Und dann haben wir Wege gesucht, unter diesen Bedingungen auch etwas für unsere Ehen zu tun. Und das letzte Dreivierteljahr Dienstzeit sind wir jeden Samstagabend durch den Zaun gekrochen, unerlaubt verschwunden bis Sonntagabend und bei unseren Frauen gewesen. Ohne Personalausweis, unerlaubt in Zivil, nicht einmal in eine Kontrolle gekommen. Von den Genossen auf unserer Nachbarschaft nicht verpfiffen worden. Gott segnet auch Wagnisse in seinem Sinn. Die Zeit hat sich inzwischen geändert. Aber Ehen sind immer noch angefochten. Geht Momenten aus dem Weg, wo sich Blicke und Gedanken von eurem Partner wegbewegen. Egal, ob die Angebote virtuell sind oder aus Fleisch und Blut. Tut nichts zur Sache. Prüft auch berufliche Angebote, die ihr habt. Ob sie euren Ehen, Familien und Kindern gut tun. Oder schaden. Welche Belastungen werden auf euch zukommen? Sicher ist ein besseres Gehalt nicht unbedingt schlecht. Aber zu welchem Preis wird es für Ehe und für Kinder eingekauft? Überwinder sind Menschen, die die Angebote des Teufels auch ausschlagen können. Und Überwinder, das sind Gottes Erben und Kinder. Die ganze Beschreibung aus dem 21. Kapitel, die liefert Johannes uns schon sehr gewaltig. Es sind aber Bilder aus einer Vision, die dazu dienen, uns Dinge zu erklären, von denen wir eigentlich gar nichts erfassen können, um uns das etwas verständlich zu machen. Gott hat unendlich viel für uns vorbereitet. Ich möchte nochmal auch an meine Predigt von vorigen Jahr Tür an Tür mit Gott erinnern. Gott hat dein Namensschild schon an deiner Himmelswohnung angenagelt. Es ist alles bereit. Wir sind nicht nur hier beschenkt, es geht weiter. Wir werden mit einem Erbe überschüttet, das wir uns nicht austräumen können. Leute wie Jesaja, die haben das irgendwo vielleicht etwas besser noch erfasst wie wir. Und Jesaja schreibt, es wird dann im Neuen Testament zitiert, was kein Mensch gehört und was kein Mensch sich ausdenken kann. Das hat uns Gott bereitet. Und wer bei Gott erbt, der ist in einer super Lage. Ich kann euch nicht versprechen, dass Gott jede Woche vorbeikommt und euch mehrere rote Scheine in den Briefkasten steckt. Also ich meine die roten, die jetzt abgeschafft werden sollen mit einer 5 und 2 Nullen. Aber eins ist sicher, Gott hat eine Anzahlung auf unser Erbe geleistet. Das ist sein Geist. Und dieser Geist, der in uns wohnt, das ist nicht nur eine Anzahlung, das ist auch eine Garantiekarte. Wir wollen doch gern Garantien. Und Gott gibt sie uns. Und er bewirkt noch etwas mehr. Er bewirkt genau das, dass das Wasser, was wir von Gott bekommen, diese Lebensquelle, dass das nicht nur in uns ist. Gott schenkt uns so viel, dass es im Bild gesprochen aus uns herausquellen wird. Wie aus dem Brunnen, wo immer wieder Wasser nachkommt und es läuft am Ende über die Schale raus. Jesus sagt zu der Frau am Brunnen, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt, heraussprudelt. Du wirst von Gott beschenkt mit Leben aus Gott und gleichzeitig darf dieses Leben wie Wasser aus dir herausfließen. Gott gibt seine Geschenke nicht in homöopathischen Mengen ab. Er gibt dem Durstigen so viel, dass es mehr als wie für einen ist. Es wird aus dir herauskommen, zu deinem Nächsten. Sicherlich zuerst an deinen Ehepartner, in deine Familie, auf deiner Arbeitsstelle. Es wird Menschen treffen, die nichts von Gott wissen, die aber etwas spüren von diesem Leben, das Gott dir gibt. Und Gott sagt, ich werde Sohn, ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Eben noch am Verdursten, eben noch diese ausgetrocknete Tonscherbe in der prallen Sonne. Und Gott wird in dein Leben treten und es ändern. Du darfst Gott ganz nahe kommen, wie ein Kind seinem Vater. Nicht wir können uns das selbst schenken, sondern der heilige und allmächtige Gott, der Schöpfer und Herr des Alls, der macht dich zu seinem Kind. Und du kommst an bei einem liebenden Vater. Nun gehört auch noch ein Sinnabschnitt mit hinein. In Versen diesen Sinnabschnitt, den möchte ich nicht verschweigen. Weil das auch um zukünftige Dinge geht und um das ganze Evangelium. So wie Gott mit seinen Zielen und seiner Gnade ans Ziel kommt, ans Ende kommt, genauso sicher kommt er mit dem Bösen auch zu einem Abschluss. Den Feigen und Ungläubigen mit Keulenbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Passt das zusammen? Dieses Angebot zu beschenken. Wasser des Lebens umsonst für die einen und für andere eine Zukunft im Tod. Leute, die Bibel ist immer ehrlich, an allen Stellen. Und wenn es um unser Wesen geht, ist sie ehrlich. Wenn es um Fehler geht, die wir gern unter den Teppich kehren, ist sie ehrlich. Gott ist Wahrheit. Und so wahr Gott uns beschenken will, genauso verschweigt er es nicht, dass er auch, die ihm die kalte Schulter zeigen, die sich selbst genug sind, die meinen, sie brauchen nichts, die bewusst auch den Lügen des Teufels folgen, dass es einmal ein gerechtes Gericht geben wird. Und das Urteil, das wird er selbst sprechen und auch vollstrecken. Du hast heute, du hast jetzt und hier die Chance, dein Leben auch vor Gott hinzulegen. Du darfst zugeben, ich bin durstig. Gott möchte dich beschenken mit Wasser aus seiner Quelle, mit Wasser von ihm, mit seinem Leben. Und er gibt's umsonst. Lass dich beschenken. Ich will den Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Gott bietet das dir an, jetzt, hier, heute. Herr, ich bin durstig, das ist alles, was du sagen brauchst. Gott gibt dir zu trinken. Gott gibt Leben. Nicht nur für das kommende Jahr. Gott beschenkt uns für unser irdisches Leben bis hinein in unser ewiges. Das sind Aussichten, die wir haben, können wir uns fast nicht vorstellen. Ihm allein gehört der Dank dafür. Amen.